Bei mir hier auf dem Jonas Summit 2024 sind Philipp Klöckner, bekannt als Pip vom Doppelgänger-Podcast, und Jürgen Geuter, Tante aus dem Internet, Research Director bei Art.com. Ihr habt gerade den großen Battle gehabt, ist AI nur ein Hype oder mehr? Ich kann jetzt so richtig noch nicht das Ergebnis aus eurem Talk sagen, aber vielleicht fangen wir mal an. Tante, du hast gesagt, in eurer Agentur kommen mittlerweile Kunden an und sagen, nee, wir lassen Bilder lieber von Midjourney machen und wir wollen für die Leistungen nicht mehr bezahlen. Wie sieht das bei euch aus? Nutzt ihr selbst KI für eure Anwendungen?
Es ist sehr unterschiedlich. Interessanterweise gab es dazu gerade interne größere Diskussionen, weil eben es auch bei uns einige Kreative gibt, die das grundsätzlich ablehnen und andere, die dem etwas offener gegenüberstehen. Es ist auch bei uns eine komplexe Unterhaltung, wie weit man damit gehen kann und wie weit nicht.
Und was ist so deine persönliche Meinung?
Also ich nutze das für nichts. Ich behaupte, dass ich besser bin als die KI. Das kann auch falsch sein, aber ich fühle mich damit auch nicht wohl, Dinge rauszugeben, die ich nicht selber geschrieben habe. Steht mein Name drauf.
Da hast du ja eigentlich eben so ein bisschen Gegenrede gehabt, Pip, und gemeint, dass die Menschen eher so ihre Qualitäten überschätzen.
Ja, also ich glaube, dass KI in vielen Sachverhalten menschliche Fähigkeiten schon übertrifft, nicht in allen. Es wird immer menschliche Genies geben, die ihre Arbeit so gut machen, dass im Moment KI sie noch nicht besser kann oder nur schneller kann, aber nicht besser. Aber prinzipiell glaube ich, dass auch Jobs, die wir kreativ nennen, vielleicht nicht abgeschafft werden von AI, aber dass sie erweitert werden können oder enhanced, wie man im Englischen sagt, durch AI. Und dass auch Menschen, die besonders gut in dem, was sie tun, sind, noch besser werden können, indem sie AI nutzen.
Du hast sicherlich ein bisschen zugespitzt eben KI so auf eine Stufe mit Strom, Elektrizität oder dem Feuer gesetzt. Wie hast du das gemeint?
Also einerseits, weil es meiner Meinung nach, also wenn man jetzt sagen das Gemenge aus Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks und so weiter nimmt, dass das, glaube ich, eine sogenannte General-Purpose-Strategie ist. Das heißt, was wir damit irgendwann mal bauen werden, ich glaube 90% oder mehr wissen wir davon noch gar nicht. Man kann aber sehr gut sehen, was möglich ist prinzipiell. Und also das vereint ja auch Elektrizität. Elektrizität ist nicht nur spannend, weil wir Elektrizität haben, sondern weil in jedem Haushalt auf einmal ein Kühlschrank stehen kann oder weil das Licht auf der Straße automatisch angeht nachts und so weiter. Oder weil man ganze Fabriken anders architektonisch bauen kann, nicht mehr um eine Dampfmaschine rum, sondern am Förderband gibt es einfach 20 Stationen und die können alle mit Elektrizität betrieben werden. Und ähnlich ist es, glaube ich, mit AI. Dass AI einfach in viele Prozesse im privaten Leben, aber auch im Arbeitsleben natürlich hauptsächlich Einfluss nehmen wird und dort in der Regel die Produktivität steigern wird.
Tante, da hast du eigentlich eben so ein bisschen dagegen gehalten, auch mit der Aussage, dass wir eigentlich auf viele Sachen einfach das Label KI draufkleben.
Ja, es gibt ja im englischsprachigen Raum das schöne geflügelte Wort, so AI stands for apps and Indian. Also halt, du bezahlst in Indien irgendwelche Leute, die Dinge tun und schreibst halt von außen AI drauf. Das ist natürlich nicht, was OpenAI und so weiter tun, aber ich glaube eben diese ganze Bewertung von KI ist jetzt wie der Strom, das Feuer, wie auch immer. Das ist halt eine Bewertung, die man immer erst nachher feststellen kann. Also klar, wenn ich OpenAI wäre, würde ich das auch behaupten, weil ich suche halt gerade Funding, damit die Lichter anbleiben. Also behaupte ich das. Die Krypto-Leute haben das auch vor 2 Jahren behauptet. Der Metaverse-Hype war nicht lang genug, dass es so diese Übersprungshandlung geben konnte. Aber natürlich wird das immer behauptet, aber ich glaube, so darauf kann man sich ja nicht verlassen, sondern ich bin ein Fan davon, eher auf das zu gucken, was ist da, was kann man damit tun. Und man kann mit diesen Technologien ja jede Menge Dinge tun, auch heute schon. Aber halt diese überbordenden, wir müssen jetzt KI überall und KI alles machen, lenkt, glaube ich, eher davon ab, sich mit echten Problemen zu beschäftigen. Das ist so eher mein Problem mit diesem ganzen Ding. So, ja, redet doch nicht über KI, redet über Probleme, die ihr habt. Und wenn da irgendwo Machine Learning drauf passt, dann let's go. Und wenn nicht, dann nicht.
Und KI macht ja durchaus auch Probleme. Ein Thema ist eben, glaube ich, nur so am Rande angeschnitten worden, Stichwort Stromverbrauch, Klimawandel. Da ist wahrscheinlich wirklich die Frage, wie sieht die Bilanz am Ende aus?
Also einerseits verbraucht diese Technologie unheimlich viel Strom, weil die Chips in den Data Centers sozusagen Energie umwandeln und dabei Hitze entsteht, was zudem auch noch Wasser verbraucht. Das ist ein Riesenproblem. Aber einerseits hilft AI auch schon an vielen Stellen Strom, und zwar nicht nur in den Datacentern, wo AI auch gerechnet wird, sondern auch in anderen Datacenters und bei anderen Anwendungen, den Stromverbrauch zu reduzieren und den Wasserverbrauch. Und wenn man 100% fair ist, muss man sagen, ein Bild mit Photoshop zu erstellen, braucht auch Geld. Ein Text in Word zu schreiben, braucht auch Energie. Und tatsächlich, es gibt eine relativ aktuelle Studie, die zeigt, dass im Schnitt das Kreieren mit AI günstiger ist tatsächlich, als Bilder am Computer selber zu entwickeln oder Texte selber zu schreiben. Man kann auch über die Qualität des Outputs natürlich reden. Das ist so eine bisschen unfaire Gleichmacherei, dass ein Text ist jetzt gleich der andere. Aber sozusagen, je besser die AI wird, desto besser wird sie wahrscheinlich Text tatsächlich zu niedrigeren Energiekosten irgendwann herstellen können, höchstwahrscheinlich.
Dieser Vergleich ist natürlich auch ein bisschen schief, weil beim einen werfe ich halt bei OpenAI ein bisschen Geld rein, dann gibt mir das halt irgendein mediocres Bild zurück. Beim anderen sitzt da ein Mensch, der lebt, der ein Wert an sich ist, Menschenwürde ist so ein Ding, was wir mal in so eine Verfassung geschrieben haben, wo wir sagen, die Tatsache, dass da ein Mensch existiert und Dinge tut und sich kreativ ausdrückt, ist ein Wert an sich, den man eben nicht nur quantifizieren kann, ist, oh, der hat geatmet und das ist viel mehr, als jetzt vielleicht irgendwie OpenAIs Chips verbraucht hätten. Von daher finde ich, ich kenne diese Studien auch, gab es ja mehrere davon in den letzten Jahren, ich finde die einfach ein Kategorienfehler. Also man kann nicht einfach sagen, wenn man sich halt nur auf CO2 kaprizieren würde, ja, aber dann müssten wir halt alle Menschen an die Wand stellen, weil die verbrauchen halt alle, die atmen halt alle CO2 aus und betreiben und wollen Strom haben und fahren Auto und so weiter. Also das ist halt, glaube ich, eine Logik, die nicht zieht.
Eben kam auch noch so am Ende ja die bisschen provokative Frage und wahrscheinlich auch nicht ganz ernst gemeinte, macht die KI irgendwann die Menschheit überflüssig? Aber ich glaube, so ein bisschen verwandt damit ist ja das Thema AGI, also die Artificial General Intelligence, irgendwie die KI, die wir dann tatsächlich nicht mehr kontrollieren können, verstehen können. Glaubt ihr, da sind wir mittlerweile näher rangerückt?
Ich glaube, wir kommen da marginal immer näher ran. Und ich glaube, dass die Vorstellung von der AGI im Sinne von einem Modell, dem ich eine Frage stelle und dann kann es das beantworten oder kann gleichzeitig noch Arbeit beauftragen oder Maschinen selber befehligen, das ist wahrscheinlich viel verlangt. Aber ich glaube, dass ein Konvolut aus Modellen oder ein sogenannter Mix of Experts Approach, wo man für verschiedene Anfragen, für verschiedene Bedürfnisse, verschiedene darauf optimierte Modelle benutzt, dass man damit auf jeden Fall in vielen Sachbereichen menschliche Capabilities schon übertreffen kann im Moment und damit auch näher an etwas herankommt, was einen Großteil des durchschnittlichen menschlichen Vermögens zumindest nachbilden kann. Ich mag das Ersetzen irgendwie als Wort nicht. Ich glaube, es sollte auch nicht unser Ziel sein, Menschen oder deren Arbeit zu ersetzen. Gleichzeitig ist aber auch ganz normal, dass neue Technologien haben immer die Jobs von irgendwelchen Menschen bedruckt. Wir würden ja nicht argumentieren, der Buchdruck hat lauter Mönche arbeitslos gemacht und deswegen wollen wir jetzt wieder als religiöse Leute unsere Texte schreiben. Oder es gibt immer weniger Priester, aber wir würden ja nicht zurück zu einem religiösen Staat gehen. Deswegen, weil Penicillin hat viele Bestatter sozusagen arm gemacht. Oder der Tuberkuloseimpfstoff hat die Leute in Beelitz-Heilstätten, die ganzen Sanatorien kaputt gemacht. So, also ich glaube, ein wenig ist es normal, dass Jobs durch Technologie, durch menschlichen Fortschritt bedroht werden. Und natürlich sollten wir uns als Menschheit diesen Problemen aber bewusst sein, mit möglichst viel Empathie damit umgehen und versuchen, Menschen in dem Prozess mitzunehmen.
Also du hast völlig recht. Und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, so seit Dekaden und wenn nicht Jahrhundert wird immer gesagt, wir automatisieren jetzt und dann müssen wir alle viel weniger arbeiten, das Leben wird besser. Aber irgendwie kommen halt diese Automatisierungsdividenden bei mir zumindest nicht an. Ich habe immer noch irgendwie einen Fulltime-Job, das stinkt. Vielleicht müssen wir auch alle nur noch 10 Stunden arbeiten und das ist ja cool. Ich glaube, niemand hätte ein Problem mit Automatisierung, wenn es dazu führt, dass wir alle jetzt irgendwie unsere Zeit mit coolen Sachen verbringen können und nicht irgendwie an eine Schippe müssen. Das wäre super. Weil auf der anderen, dieser ganze AGI-Diskurs, man darf halt, viele Leute denken, OpenAI sei eine Firma, aber das ist halt ein religiöser Kult. Das sind halt Leute, die haben sich zusammengeschlossen, weil sie glauben, dass sie aus Reddit-Posts Gott generieren können. Das sind halt wirklich ein bisschen, die sind halt schräg drauf. Das sieht man auch immer, wenn sie drüber schreiben, über ihre Alignment-Probleme und so weiter. Das sind halt Geschichten aus Science-Fiction-Stories. Das ist halt nicht real. Das ist nicht, was passiert. Das Problem mit diesem Ganzen, wir bauen jetzt AGI und das ist dann so capable, wir können doch nicht mehr Intelligenz für Menschen definieren. Es gibt dann nichts, wo Leute sich einig sind. Ich habe mal schon ein paar Jahre her mal so geguckt, wie viele Definitionen findet man denn so in der Wissenschaft? Das ist dreistellig für Intelligenz. Und ich habe nochmal eine ganz eigene, die ist nochmal anders als alle anderen. Ich behaupte, Intelligenz ist einfach eine Zuschreibung von anderen. Intelligenz ist die Behauptung, du darfst Entscheidungen treffen. Mehr ist es nicht. Das bedeutet nicht, dass du was kannst. Das heißt einfach nur, ich gestatte die Entscheidung zu treffen. Deshalb benutzen wir auch für bestimmte Formen von Intelligenz, die eigentlich dasselbe sind, unterschiedliche Namen. Wir sagen, wenn Herr Professor Martin, was auch immer da steht, dann ist er sehr intelligent, egal was er sagt. Wenn er bei AfD ist, ist er immer noch intelligent, was offensichtlich nicht stimmt. Auf der anderen Seite, wenn irgendjemand sehr, sehr clever ist, aber der hat keinen hohen Bildungsabschluss, dann sagen wir, der ist bauernschlau, der ist clever. Wir benutzen den Begriff Intelligenz nicht. Also offensichtlich ist Intelligenz erstens nichts Messbares und zweitens hängt da offensichtlich sehr, sehr viel Soziales, Psychologisches, Politisches dran, was wir mit diesem Begriff auch vermengen. Von daher ist das dann auf Technologien anwenden zu wollen sowieso kompletter Kategorienfehler. Das ergibt keinen Sinn.
Wir hatten eben auch das Thema, oder war ja auch die Überschrift eurer Debatte, ist AI ein Hype? Ich glaube, dass der Hype da war, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ihr habt auch nochmal drüber gesprochen, ist ein Hype tatsächlich überhaupt was Negatives? Wie seht ihr das? Also Stichwort Gartner Hype Cycle.
Also ein Hype kann was Negatives sein. Es kann aber durchaus positiv sein. Die meisten Technologien, die wir heute für selbstverständlich nehmen, sind irgendwann mal durch eine Hype-Phase gegangen. Es gab mal einen Eisenbahnwahnsinn, es gab ein Riesenwettrennen irgendwie um die ersten Verbrennungsmotoren. Es gab eine sogenannte Internetblase in den 2000ern und trotzdem hat sie eine Ökonomie geschaffen, die heute eine der größten der Welt ist, wenn nicht die alles beherrschende bis zu einem gewissen Grad. Und von daher kann Hype auch einfach nur heißen, dass man in Erwartung großer Durchbrüche stark überinvestiert und dann kriegen oft nicht alle Investoren ihr Geld zurück, aber mit denen muss man kein Mitleid haben, das sind reiche Menschen, die da investieren und manchmal klappt das und manchmal nicht und wenn wir jetzt ohne Cryptocurrencies oder Metaverse oder NFTs leben müssen, können wir beide, glaube ich, sehr gut damit leben in Zukunft. Ohne die Fortschritte, die AI versprechen könnte, zu leben, fände ich wahrscheinlich schlecht, aber wir müssen uns natürlich auch der Risiken bewusst sein.
Tante, du hast vor 2 Jahren einen schönen Artikel geschrieben, den ich damals gelesen habe, zum Thema Web3 als Hype. Wie siehst du das bei KI?
Natürlich ist KI ein Hype. Also es ist ja, ich glaube, das würde niemand bezweifeln, dass das gerade ein Hype ist. Und wie Pip gerade beschrieben hat, es gibt ja definitiv auch Hypes, die was gebracht haben. Interessanterweise häufig in dem Crash und in der Zerstörung, da ist dann irgendwelche Infrastruktur übergeblieben, die danach dann andere benutzt haben. Das war der Internet-Hype. Diese ganze Dotcom-Bubble, von dem, was damals relevant war, ist fast nichts mehr über, aber dann sind andere da gewesen, aber weil halt das hat die Luft dafür bereitgestellt, dass man halt Infrastruktur bauen könnte. Und wir bauen ja keine Infrastruktur mehr. Also jetzt auch Schienennetze auszurollen, tun wir halt einfach nicht. Und wenn es einen Hype gibt, dann kann man das plötzlich tun. Das heißt, man kann natürlich auch so Hypes hijacken, um Dinge zu tun, um Investments locker zu machen, die man sonst nicht gerechtfertigt kriegt. Und von daher können sie auch manchmal positive Effekte haben. Ich glaube, das Problem ist, wenn Leute nicht verstehen, dass etwas ein Hype ist und dem einfach so hinterherlaufen. So, wir müssen jetzt was mit KI machen. So, nee, Entschuldigung. Wenn du ein Problem hast, dann können wir darüber reden, wo das reinpasst und so weiter. Aber du musst erstmal gar nichts. Du musst halt gucken, was deine Geschäftsprozesse sind, wo es Potenziale gibt, wo du Probleme hast. Und dann redet man darüber, was man tun will. Man muss halt nicht, nur weil etwas so im Raum steht und alle sagen, dass man das tun muss, muss man das noch lange nicht machen. Man muss sich natürlich irgendwie eine Meinung dazu bilden und die kann nicht einfach nur sein, ich gucke mir gar nichts mehr an. In den 50ern war die Welt in Ordnung und ich mache jetzt nichts mehr, was danach gekommen ist. Ich muss natürlich informiert sein über das, was passiert. Aber ich muss das nicht machen, wenn es für mich keinen Sinn ergibt. Ich kann Dinge auch manchmal einfach ein bisschen aussitzen und gucken, okay, sprechen uns in 2 Jahren nochmal wieder, wenn ihr alle eure Projekte durchgezogen habt und mal gucken, was rausgekommen ist. Vielleicht muss ich mir dann nicht die Schnauze dran irgendwie blutig schlagen, sondern ich nehme dann das, was funktioniert für mich raus. Es gibt im Eishockey das geflügelte Wort, man muss nicht da sein, wo der Puck ist, man muss da sein, wo der Puck sein wird. Und das, einige Leute interpretieren das mit, ich muss jedem Hype hinterherlaufen, weil da wird ja der Puck sein. Aber das ist da zu versuchen zu sein, wo der Puck ist. Da zu sein, wo der Puck sein wird, ist sehr, sehr genau zu verstehen, wo man selber steht, mit seiner Organisation, mit seinem Business, wie auch immer, mit den Problemen oder mit den strategischen Dingen, die man erreichen möchte, den Technologiemarkt im Auge zu behalten und dann zu wissen, okay, jetzt muss ich da rein. Dann ist der Hype vielleicht schon längst vorbei, aber jetzt weiß ich plötzlich, preislich ergibt es plötzlich Sinn oder es ist so abgehangen, dass es Sinn ergibt. Und das ist, glaube ich, ein seriöser Umgang damit.
Wo sind wir denn jetzt in dem Hype-Cycle? Wir haben ja vor einem Jahr schon mal auch zum Thema KI gesprochen, Pip. Ich habe mal in unser Gespräch vom letzten Summit reingehört. Da hast du zum Beispiel gesagt, so Stichwort Hijacking, es wird kein Startup mehr geben, bei dem nicht irgendwas mit KI drin ist. Haben wir das erreicht? Haben wir das vielleicht schon überschritten? Oder sind wir noch immer noch am Anfang dieses Hype-Cycles hier?
Also ich würde sagen, angewendet darauf, wie Startups sich verkaufen, ist das 100% so eingetreten. Also jedes Startup claimt, dass sie KI irgendwo nutzen. Einige tun es, andere nutzen uraltes Machine Learning, andere nutzen statistische Regression und gar kein, was wir als moderne AI verstehen. Wir sind beim Hype-Cycle wahrscheinlich über die Phase der maximalen Euphorie gerade so ein bisschen rüber. Das merkt man, es kommen kritische Stimmen, selbst große Investmentbanken, Unternehmensberatung, die das vorher alles selber befeuert haben, VCs, die es selber befeuert haben, fragen sich dann inzwischen, wie das alles funktionieren kann. Und das ist aber, wie gesagt, eine ganz normale Entwicklung, glaube ich. Und das heißt, wahrscheinlich, dass es noch einen tieferen Sturz vielleicht geben könnte und noch mehr Enttäuschung. Aber das heißt auch, dass wir irgendwann eben diese Reste aufsammeln und auf den Investments der Infrastruktur, die wir gebaut haben, dann beginnen tatsächliche Anwendungsbeispiele zu finden, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen, aber die wahrscheinlich die Menschheit voranbringen würden technologisch.
Nochmal ein bisschen weitergedacht. Unser CEO Achim Weiß hat heute Morgen in einem Panel gesagt, dass wir vom Prinzip her jetzt in Deutschland überhaupt keine AI-Modellentwicklung mehr haben, nachdem Aleph Alpha ja vom Prinzip her ausgestiegen ist. In Europa gibt es vielleicht noch Mistral, die eine Rolle spielen, aber was heißt das für Europa im Vergleich zu den USA oder auch zu Asien und China speziell?
Also was ich befürchte und was wirklich problematisch ist, glaube ich, ist, dass das Gleiche droht, was im digitalen Marketing in den letzten 20 Jahren passiert ist. Das heißt, dass jedes deutsche Unternehmen irgendwie 5-10% des Umsatzes bei diesen großen US-Konzernen lässt, dass das zu nicht steuerbaren Einkommen wird, weil es durch die Niederlande und Irland quasi mit Steuersätzen von unter 2% am Ende besteuert wird. Also ganz klar heißt das, dass in Deutschland und Europa weniger Schulen gebaut wird, weniger Autobahnen oder Bahnstrecken vor allen Dingen modernisiert werden, weil diese Wertschöpfung abwandert. Und ich befürchte, dass genau das Gleiche quasi nur passieren wird, wenn jetzt mehr und mehr Unternehmen die AI-Modelle und AI-Infrastruktur der großen amerikanischen Unternehmen nutzen. Nämlich, dass die Wertschöpfung vielleicht sogar physisch noch hier passiert, aber über Steueroasen abgeleitet wird, dass dadurch noch mehr Wertschöpfung eben weggeht. Wir noch größeres Problem bekommen, unseren Staat zu finanzieren. Und deswegen hoffe ich, dass wir einerseits souveräne Cloud-Strukturen wie die von Jonas oder von der Schwarzgruppe vielleicht aufstellen können und dass wir idealerweise auch entweder Open-Source-Modelle nutzen können oder vielleicht doch nochmal, im Moment sieht es schon noch aus, als könnte man das Rennen um Modelle gewinnen. Also die neuen Modelle, selbst mit relativ kleinen Teams und überschaubaren Ressourcen, also wir reden immer noch über Milliarden, aber überschaubare Milliardenbeträge, schaffen es erstaunlich, gute Modelle zu bauen. Und ich glaube, wir werden souveräne Modelle und souveräne Infrastruktur brauchen. Und wenn nicht, droht uns das Gleiche, das ist ein wichtiger weiterer Teil der Wertschöpfung abwandert und das bringt uns in Probleme mit der Staatsfinanzierung, ultimativ mit unserem Verständnis von Demokratie am Ende.
Ich finde, ich würde da völlig zustimmen. Gerade dieses so, alle müssen halt den Microsoft-Tax so nochmal extra zahlen, nicht nur für Word und so weiter, sondern jetzt auch noch für irgendwelches LLM-Gedöns. Ich habe aber einen positiven Spin. Ich kann auch nicht nur negativ. Deutschland ist ja vor allem auch geprägt durch so KMUs. Also wir versuchen gar nicht auf diese Großkonzerne zu gehen, sondern wir haben diese ganzen Hidden Champions. Wie gesagt, ich habe früher im Bereich der Industrieautomatisierung gearbeitet. Da sitzen halt irgendwo am Arsch der Heide, sitzt dann so eine Firma, da arbeiten 200 Leute, die sind die Besten auf der Welt für irgendwas, für irgendwie so ein spezielles Gedöns. Man kann einem nicht mehr erklären, warum das wichtig ist, aber die machen halt ein Schweinegeld damit und sind super. Wenn man das jetzt anwenden würde auf dieses KI-Thema, eben nicht zu glauben, ich renne jetzt, ich schmeiße auch mein ganzes Geld eben bei Nvidia irgendwie rein, was ja auch nur bedeutet, also LLMs trainieren bedeutet jetzt Nvidia-Geld in Rachen werfen, was irgendwie auch nicht so zielführend ist. Die zahlen ja auch keine Steuern. Zu gucken, okay, gibt es denn in diesem ganzen Tech-Sektor vielleicht kleinere, fokussiertere Dinge, die echte Probleme lösen können, die auch nicht in 10 Jahren retten wir die Welt mit KI, sondern die, jetzt können wir das hier tun. Das ist ein echtes Ding, das ist ein echtes Problem, das ist ein konkretes Ding, das vermarkten wir jetzt auch. Das ist in einem halben Jahr produktreif und da können Leute jetzt Geld einwerfen in Deutschland. Das gibt es dann eine Firma hier, da arbeiten 150 Leute, gehen am Freitag alle pünktlich nach Hause, die haben es irgendwie schön, alle werden bezahlt. Das ist doch cool. Also man kann auch, glaube ich, so eine Strategie fahren und nicht immer dieses Glauben, OpenAI hat so viel Geld eingesammelt und so viel Geld bei Nvidia gelassen, wir müssen das jetzt auch nehmen müssen wir nicht. Es gäbe auch andere Ansätze, wenn man eben eine andere Strategie, die vielleicht sogar resilienter ist, fahren möchte. Denn natürlich bei diesen Großkonzernen, wir sehen das gerade bei Volkswagen, so die verweigern sich seit 20 Jahren irgendwelche Innovationen zu machen und dann stolpern sie halt plötzlich. Und wenn die stolpern, dann wird plötzlich jeder in Deutschland irgendwie nervös. Das ist nicht so clever, wenn man halt Dinge ein bisschen dezentraler organisiert, zu sagen, hey, wir haben viele, viele Unternehmen, die machen alle ihr Ding. Die haben wissen genau, was sie da tun und nutzen eben diese Technologien vielleicht, um was am Weltmarkt anzubieten. Dann sehe ich da schon noch eine ganze Menge Potenzial, wo man, und dann auch, um dann auf die Politik zu gucken, da kann man ja politisch auch steuern. Also das ist ja was, wo man dann eventuell mal Geld drauf wirft. Wir gucken halt nur mal, die wollen es ja auch einfach haben. Die wollen halt, dass dann hier der nette Herr, der mal bei Apple gearbeitet hat, herkommt mit seinem Aleph Alpha und dann wollen sie da Geld reinschmeißen und dann soll das die Probleme wegmachen. Was es uns gebracht hat, haben wir gesehen, gar nichts. Aleph Alpha hat nichts produziert.
Die Frage ist natürlich, ob am Ende dann dieser Hidden Champion, wenn er da ist, nicht doch von irgendeinem großen Amerikaner wieder geschluckt wird. Zum Beispiel hatten wir vor kurzem mit Elon Musk, der hier die Firma aus dem Schwäbischen gekauft hat.
Ja, muss man vielleicht auch mal ein bisschen strategisch und auch Gestaltungswillen einbringen bei eben Industriepolitik und mal sagen, vielleicht lässt man halt bestimmte Akquisitionen nicht zu. Vielleicht sind halt bestimmte Technologien strategisch relevant und man lässt da nicht einfach jeden so rein. Man hat ja die größten Hersteller von Wärmepumpen hat man dann jetzt auch irgendwo an irgendwelche komischen Firmen verkaufen lassen. Da kann man ja auch mal reinschreiten und sagen, nee, das machen wir jetzt mal nicht so. Wir halten halt bestimmte Dinge mal hier, weil wir darauf was aufbauen wollen. Das ist ja, ich bin ja viel mit der deutschen Förderlandschaft beschäftigt, weil ich da ja immer Geld besorgen muss, damit wir interessante Sachen machen können. Man sieht da halt große Kopflosigkeit. Da wird halt irgendwie versucht, wir werfen jetzt da ein paar Euro auf irgendwas mit KI, aber es hat halt keine Strategie. Da muss man halt auch mal gucken, wo will man denn hin? Und dann kann man auch die Landschaft dafür, für halt ein Land wie Deutschland, für Europa, wie auch immer, aufbauen, um das zu machen. Aber ich glaube halt, dieses Hinterherlaufen, die USA haben es so gemacht mit so viel Venture Capital, wir machen das jetzt auch. Ich glaube, das ist ein Holzweg. Du bist langsamer und du wirst das Geld nicht zusammenbringen. Du musst, glaube ich, einen anderen Weg finden, der vielleicht auch besser zu dem passt, wie eine Wirtschaft hier funktioniert.
Aber bist du optimistisch, dass die Politik diese Zeichen erkannt hat?
Wenn sich die FDP auflöst und wir noch ein paar andere Dinge tun, dann vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall theoretisch möglich, wenn man das will. Also es ist nicht so, dass wir haben da jetzt nicht verloren. Man muss halt da wirklich mit jemandem mal hinsetzen mit ein paar Ideen.
Wie siehst du das, Pip?
Prinzipiell würde ich das größtenteils unterschreiben. Ich glaube, selbst wenn mal ein Unternehmen verkauft wird, egal wohin, dann schafft das ja Vermögen in Deutschland. Und wenn wir dieses Vermögen nutzen würden, um es nicht immer weiter zu vererben, steuerfrei, sondern neu zu investieren, wie es zum Beispiel die Brüder, die Hexal gemacht haben, dann in BioNTech investiert haben als nächstes und damit eins der größten, wichtigsten Unternehmen, sowohl für die Menschheit als auch rein finanziell, in den letzten Jahren gebaut haben. Dann kann das auch, also ich finde es ein bisschen ideologisch zu sagen, jetzt wird ein Unternehmen in die USA verkauft, das ist per se schlimm. Wenn wir das Geld wieder in neue Unternehmen, in neue Technologien investieren, dann kann ja auch das funktionieren. Wenn es ultimativ strategische Technologien sind, dann muss der Staat vielleicht auch dafür sorgen, dass sie hier bleiben. Aber ganz oft würde es schon reichen, wenn die Leute, die mit Unternehmen zu Recht sehr reich geworden sind erstmal, dann einerseits ihre fairen Steuern zahlen und dann das Geld auch wieder den nächsten Gründergenerationen zur Verfügung stellen.
Dann zum Schluss vielleicht nochmal die Gretchenfrage. Ich weiß gar nicht, wer es eben in der Diskussion gesagt hat. So Schlagwort, the AI winter is coming. Wie sieht für euch im Moment die Bilanz aus? Positiv oder negativ?
Also ich bin ja Informatiker von Haus aus. Das ist cute. Also es ist cool, was man da so macht. Da gibt es auch viele interessante Paper. Wir selber haben da gerade einen ganzen Schwung an Projekten beantragt, mit denen wir da irgendwie rumspielen und alle möglichen Sachen zu machen. Man kann damit ziemlich coole Sachen tun. Da bleibt schon eine ganze Menge über, da ist eine ganze Menge an Wissen und auch an technologischen Infrastrukturen geschaffen worden. Ich meine jetzt nicht nur Data Center, sondern auch einfach Software, mit dem man eben die Sachen ausprobieren kann. Ich glaube, die Enttäuschung wird trotzdem sehr, sehr groß sein in ein paar Jahren, wenn allen aufgefallen ist. Uns wurde erklärt, dass KI jetzt alles tun wird für uns und ich muss trotzdem noch 40 Stunden arbeiten, ich werde nur schlechter bezahlt und irgendwie ist alles a bit shit. Also von daher, ich glaube, die Bilanz gerade sieht noch nicht gut aus. Man kann optimistisch sein und sagen, das kommt aber bald alles, oder man kann halt sagen, gut, wir müssen halt jetzt einmal durch den Winter durch und mal gucken, was übergeblieben ist.
Ich würde sagen, es ist noch einfach ein bisschen zu früh, Bilanz zu ziehen. Also es gibt durchaus, man kann ja so in Szenarios denken. Also niemand kann die Zukunft voraussagen. Ich glaube, das kann man bei der Technologie relativ sicher sagen. Und ein Szenario ist natürlich, dass fast so eine AI-Depression oder eine AI-Winter kommt. Ich glaube auch, dass es einfach irgendwo zwischen 2 und 10 Jahren dauern kann, bis dieses Geld. Ich bin mir sehr sicher, dass das Geld, was im Moment in AI investiert wird, irgendwann zurückgespielt wird. Und es ist ein bisschen vermessen zu erwarten, dass das in den ersten 2 Jahren oder ersten 3 Jahren dieser Technologie passiert. Wir reden halt über die Grundlagentechnologie dahinter, ist natürlich sehr alt, aber die Kombination von Transformer-Modellen oder neuen Mamba-Modellen und den Tech-Ressourcen und der Computing-Power, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, das ist halt eigentlich 5, 6 Jahre alt. Hätte man nach 5, 6 Jahren den Verbrennungsmotor und das Auto bewertet, dann hätte man gesagt, das ist langsamer als ein Pferd, verbraucht mehr als ein Pferd, und hat weniger Kraft zu ziehen als ein Pferd. Also warum wollen wir überhaupt Autos haben? So, und heute haben Autos die 500, also nicht, dass ich ein großer Fan von Autos wäre, aber die Technologie ist 500 Mal schneller und mächtiger als ein Pferd heute und niemand würde mehr bezweifeln. Also über den ultimativen Effekt kann man sogar vielleicht noch streiten, aber zumindest an der Leistungsfähigkeit der Autos würde zumindest keiner zweifeln.
Vielen Dank für das Gespräch, Philipp Glöckner und Tante.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja.